Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Bartholomäuskirche in Schopfloch. Wir grüßen auch die, die in den Übertragungsgeräten mit am Gottesdienst beteiligt sind. Und natürlich heute ganz besonders die Tauffamilie Rurs. Herzlich willkommen bei uns. Gell, Hanna, vor einem Jahr, über einem Jahr, wäre es eigentlich schon gewesen, die Taufe. Damals war noch ein kleines Baby auf ihrem Arm. Jetzt ist schon ein kleines Kind da, wo es seinen Freiraum sucht. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir miteinander die Taufe feiern können. Die Kollegin hat mir schon gesagt, da können Sie sich drauf freuen, das ist eine nette Familie. Der Wochenspruch für diese Woche steht in Epheser 5, Vers 8b und 9 und lautet: Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wandelt als Kinder des Lichts, das bedeutet nicht, tut so, als ob, macht mal, als ob ihr Kinder des Lichts seid. Denn das sagt uns Jesus zu: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir müssen nicht so tun, als ob. Vielmehr sind wir Christus Kinder des Lichts. Lebt, was ihr seid, bedeutet dieses Wort. Tragt die Güte, die Gerechtigkeit und die Wahrheit hinein in diese Welt. Die Beziehung zu Jesus Christus soll ihre Strahlkraft in eurem Alltag auswirken. Und so feiern wir diesen Gottesdienst in der Erwartung, dass Gott uns begegnet. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir miteinander singen aus dem Morgenlied Allmorgen ist ganz frisch und neu, das Lied Nummer 440, die Strophen 1 bis 4.
Thank you.
Lassen Sie uns beten miteinander mit Worten aus Psalm 1. Wir beten im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Sie finden es unter der Nummer 702 im Kirchengesangbuch. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Und seine Blätter verwelken nicht. Aber so sind die Gottlosen nicht. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Wie das Licht uns alle Morgen von Neuem leuchtet und weckt und erwärmt mit seinen Strahlen, wecke so auch mich, Gott. Wie die Sonne uns keinen Tag im Dunkeln lässt, lass mir so deine Treue wieder aufgehen. Öffne den Weg durch das hindurch, was Sorgen macht, was Angst einjagt, und stelle mich richtig auf meine Füße, nicht mutlos, nicht hoffnungslos gelähmt, sondern aufgerichtet mit erhobenem Haupt. Erhoben zu dir, meine Sonne, mein Tag, mein Licht. Amen. Wir beten weiter miteinander und füreinander in der Stille.
Du bist der Gott, der mich hört. Amen.
Wir nehmen Platz und hören ein Vortragslied.
Thank you.
Es hat schon den Taufspruch aufgenommen, dieses Lied, wunderbar. Hanna, wenn man nachschlägt, was das bedeutet, die Begnadete, die Anmutige. Und vielleicht ist es ja so, dass man sagen muss, wer begnadet ist, der ist auch anmutig. Wer Liebe erfährt, dem sieht man das an. Und wer Liebe nicht erfährt, dem sieht man das leider auch an. Die Niedergeknüppelten, die Niedergeschlagenen, denen immer nur gesagt wird, was sie nicht können, was sie nicht tun und was sie nicht sind. Hanna, die Begnadete, die Anmutige, möge das ihr Kind ausstrahlen, was sie als Namen in sich trägt. Und wenn man an Hanna denkt, dann kommt man auch nicht daran vorbei, in der Bibel nachzuschlagen, und dann stellt man fest, da gibt's ja eine Hanna, gibt mehrere Hannas, aber es gibt eine Hanna, die doch deutlich älter war als die Hanna, obwohl sie jetzt auch schon über ein Jahr alt ist. Die Hanna im Tempel, die gehofft hat, die sich ganz konzentriert hat auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat, damit sie Gott preist und dann auch, als sie Jesus, den Retter, sieht, dann auch fröhlich Gott lobt und anbetet. Auch das möge etwas sein, was ihre Tochter begleitet. Und dann werden wir ihr den Taufspruch zusagen, der da heißt: Ich habe Pläne für dich voller Hoffnung und Zukunft. Dieses Wort sagt uns etwas von Perspektive. Wenn man in der Lutherbibel nachschlägt, dann heißt es dort: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Was ist das für ein tolles Wort in diesen Tagen, in denen wir immer wieder erleben, wo unsere Grenzen gesteckt werden, wo wir manche Dinge nicht im Griff haben, die wir immer meinten, im Griff zu haben, und wie plötzlich die Hoffnung und die Perspektive schwindet. Und dann ihrem Kind zusagen zu können: Ich habe Pläne für dich, voller Hoffnung und voller Zukunft. Weil diese Zukunft nicht in dem beruht, was wir leisten können, was wir vermögen, sondern weil diese Hoffnung und dieser Mut, der in diesem Wort steckt, nicht an uns gebunden ist, sondern an den lebendigen Gott, der auch dort, wo wir die Dinge nicht mehr im Griff haben, wo die Fluten über uns zusammenschlagen, immer noch der ist, der da ist und uns zur Seite steht. Ein wunderbares Wort in diese Zeit, ein wunderbares Wort, das sie ihrem Kind mitgeben wollen und das wir ihr dann auch mitgeben für ihr Leben. Und möge es ein Wort sein, das Hanna begleitet in ihrem Alltag, in ihrem Erwachsenenwerden und sie trösten und ermutigen. Ich habe Pläne für dich, voller Hoffnung und Zukunft. Wir hören nun Worte, die uns gegeben sind, die uns zeigen, was Taufe bedeutet.
Wir hören aus der Heiligen Schrift, wie unser Herr Jesus Christus die Taufe eingesetzt hat und was er von ihr geboten und verheißen hat. Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus wendet sich den Kindern zu, wir hören aus dem Markus-Evangelium, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. und erherzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Glaube und Taufe gehören zusammen. Jesus sagt im Markus-Evangelium, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.
Bei der Taufe bekennen wir, worauf wir als christliche Gemeinde vertrauen und was wir hoffen. Wir sagen Ja zu Gott, der sich in Christus für uns immer verbunden hat, und sagen Nein allen Mächten des Bösen. Gemeinsam mit der Christenheit sprechen wir das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen Platz und ich bitte die Eltern und Paten, stehen zu bleiben. Liebe Eltern, liebe Patin und Pate, so frage ich euch vor Gott und dieser christlichen Gemeinde: Wollt ihr, dass Hanna im Namen Gottes, auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet: Ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr das bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind im christlichen Glauben erzogen wird? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott schenke euch zu eurem Wollen das Gelingen. Und nun kommt nach vorne, dass wir Hanna taufen. Taufspruch: Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Das soll dich begleiten, Hanna. Jetzt dürfen wir die Taufkerze, dürfen Sie anzünden. da hätte sie natürlich auch hingepasst, weil wenn wir im Gottesdienst sind, stehen hier die Kerzen der Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Taufkerzen, und schlagen den Bogen zur Konfirmation. Und die Taufkerze soll sie erinnern an diese Taufe. Wir haben ja auch darüber gesprochen, welche Bedeutung so eine Taufkerze haben kann und uns begleiten kann. Jetzt wollen wir die Familie segnen und dann für Hanna beten. Das wird dann die Patin tun und der Opa. Aber wir wollen jetzt die Familie segnen. Der Herr gebe euch Eltern Weisheit, für eure Tochter da zu sein. Das richtige Gespür, die Begleitung und das Herz, auch dort, wo es manchmal schwerfällt. Die Liebe, die Gott gibt, eurem Kind weiterzugeben. Und so segne euch der gnädige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt darf ich um das Gebet.
Lieber Vater, du hast jedem von uns dein Ja zugesprochen. Nun bringen wir Hanna zu dir. Umgib sie mit deiner Liebe. Lass sie erfahren, dass du ihr nahe bist, in Freude und im Leid.
Vater, wir bitten dich, schenke Hanna genügend Erholung und ausreichend Schlaf, Freude im Leben, Menschen, die sie mögen und bejahen und ihr Mut machen, aber auch Menschen, die sie bestätigen, die sie anregen, die ihr Vorbild sein können, die ihr weiterhelfen, wenn sie müde, traurig und erschöpft ist. Wecke in Hanna den Glauben, dass Jesus der Herr und Heiland ihres Lebens ist.
Lehre Hanna, dir zu vertrauen. Du hast ihr das Leben geschenkt. Nun darf Hanna ihr Leben zusammen mit uns gestalten. Hilf ihr, dass sie ihr Leben als Geschenk begreifen darf. Schenke ihr die Freude am Schönen und den festen Glauben, dass du auch da bist, wenn der Wind ihr ins Gesicht bläst.
Lass Hanna heranwachsen zu deiner Ehre und lebendige Verbindung zu deiner Gemeinde haben. Lass sie mit ihrem Glauben, die du ihr geschenkt, mit ihren Gaben, die du ihr geschenkt hast, den Menschen dienen, mit denen sie zusammenlebt. Stärke die Eltern und Paten in ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. Hilf uns allen, mit ihr die Freude im Glauben zu teilen. Amen.
Und nun dürfen wir mitsingen. Das Lied wird hier vom Beamer angezeigt. Liebe Schwestern und Brüder, die Bilder der Flutkatastrophe der vergangenen Tage stehen uns noch präsent vor Augen. Die Wassermassen, die durch Ortschaften schossen und Schlamm, Zerstörung und Tod hinterließen. Wir nehmen Anteil am Ergehen der Menschen und trauern mit den Familien, die Angehörige und Freunde verloren haben. Diese Bilder haben sich besonders eingegraben, weil sie nicht weit weg sind. Idyllische Ortschaften in Deutschland, in denen normalerweise Urlaub gemacht wird, sind Orte geworden, die auf schreckliche Weise deutlich machen, was auch der Klimawandel vollziehen kann, nicht nur in fernen Ländern. An der Häufigkeit von Katastrophen in fernen Ländern haben wir uns ja schon gewöhnt. Wir nehmen diese Dinge mehr oder weniger gelassen zur Kenntnis. Aber nun kommt es ganz nah. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unser Verhalten nicht folgenlos bleibt. Klimawandel ist in aller Munde und es geschieht, was in solchen Katastrophensituationen immer geschieht. Man sucht nach dem Schuldigen. Im Fokus stehen beliebterweise dann die Politiker. Hätten die nicht früher verbieten und regeln müssen? Aber ich frage mich dann an dieser Stelle, wenn man so schnell dabei ist, mit den Fingern auf andere zu zeigen, wenn doch alle schon gewusst haben, dass das so schwierig ist, warum haben sie ihr Leben nicht geändert? Wenn doch alle scheinbar der Überzeugung sind, dass der CO2-Ausstoß gedrosselt werden muss, weshalb wartet man dann erst auf ein Verbot, bevor man handelt? Und wer sich gar dazu versteigt, die Generationen vor uns an den Pranger zu stellen, sollte mindestens bedenken, dass der Konsum und der damit verbundene Müll, auch an Verpackungsabfällen, doch in unserer Generation deutlich gestiegen ist. Wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen, wie wir das manchmal tun, sondern es stimmt, das, was wir tun, hat Folgen, bleibt nicht folgenlos. Aber das geht nicht nur im Blick auf die Umwelt, wo wir sehr schnell dabei sind zu sagen, euer Verhalten hat Konsequenzen, sondern es ist eben auch im geistlichen Sinne so, dort, wie wir unser Leben gestalten als Christen oder nicht gestalten, das hat Folgen. Es geht heute im Predigttext um das alltägliche Leben, um Grenzen und die Folgen der Übertretung. Ich lese aus 1. Korinther 6, Vers 9 bis 20. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Glauben, zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich bekommen. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise, aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird euch auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch werden. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht der Hurerei. Alle Sünde, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes, aber wer Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Ein Wort, das ernst klingt und ernst ist. Paulus spricht den Umgang von Christen an mit der Wahrheit, den Umgang mit dem Recht, mit der eigenen Sexualität, mit dem Geld, mit den Lebensmitteln und mit der Tratscherei. Und all das bringt Paulus nun in Bezug zu Jesus. Das ist im Übrigen auch das, was mich nachdenklich macht, dass wir in diesen Tagen, wo es auch um Flutkatastrophen geht, wo es um Katastrophen allgemein geht, auch im Blick auf Corona und vieles mehr, wir nicht mehr Gott in Beziehung bringen zu den Dingen unseres alltäglichen Lebens, weil wir meinen, das haben wir ja verstanden und dazu brauchen wir Gott nicht mehr. Aber Paulus sagt, hier hat Gott ein Wörtchen mitzureden und das, wie ihr lebt und was ihr tut, hat mit Gott zu tun. Und warum? Weil ihr teuer erkauft seid, so teuer, dass man es nicht einfach zerstören kann, was wieder gut gedacht war. Was wir tun oder nicht tun, ist Gott nicht gleichgültig. Dass hier auch in diesem Abschnitt ein Fokus auf die Sexualität gelegt wird, ist nicht von ungefähr. Die Sexualität ist ein sehr intimer und deshalb sehr verletzlicher Bereich meiner Person. Deshalb thematisiert das Gott an anderer Stelle auch und deshalb schützt Gott diesen Bereich auch in besonderer Weise. Paulus ist, obwohl bewusst ehelos lebend, kein weltfremder Geist. Er nimmt die Bedeutung der Sexualität wahr, man schließt es dann nachher auch noch, wie er im Blick auf die Witwen darüber spricht. Er nimmt es ernst, er nimmt es als Problem wahr, aber er nimmt es auch als ein Geschenk wahr, das Gott gibt. Und bei diesem Thema Sexualität geht es nicht nur um Sex vor der Ehe, sondern auch Sex in der Ehe. Wie leben wir mit unserer Sexualität? Wie gebrauchen wir sie? Gerade weil Sexualität etwas Besonderes und Schönes ist, braucht sie besondere Aufmerksamkeit. Muss man besonders sorgsam damit umgehen. Und ich erinnere mich an ein Wort, das ein Mädchen einmal gesagt hat: Ich fühle mich wie eine Cola-Dose. Aufgerissen, leer getrunken, weggeworfen. Deshalb, weil wir nicht davon ausgehen können, dass man sorgsam mit diesem Bereich unseres Lebens umgeht, hat Gott einen besonderen Rahmen dafür geschaffen. Ich möchte Sie mitnehmen auf drei Gedanken. Der erste Gedanke: Du bist geliebt. Aber was ist Liebe? Das Thema Liebe, wenn man das heute nennt, wenn man sagt, ich liebe diesen oder jenen, dann wird es sofort mit Sexualität in eins gesetzt. Ein entleerter Begriff, der doch so wichtig, so kostbar und so tief etwas ausdrücken kann. Es ist schon erschreckend, wenn man dann hört, da begründet ein Mann, der seine Frau verlässt und zu seiner Freundin zieht, seinen Schritt mit diesem Wort Liebe. Ich liebe sie eben. Ich fühle mich zu ihr hingezogen, da regt sich bei mir etwas Emotion. Aber was ist mit der Liebe, die am Traualtar versprochen worden ist? Ist Liebe nur ein Wort, das Gefühle zum Ausdruck bringt? Oder ist Liebe auch eine Entscheidung, wie auch ihr Eltern eine Entscheidung trefft für eure Kinder? Das Ja zu den Kindern ist nicht immer emotional begründet, sondern muss immer wieder auch errungen werden. Lernen wir doch von Gott, wenn wir fragen, was Liebe ist und was Liebe bedeutet. Und dass wir uns nicht täuschen, wenn wir vom liebenden Gott sprechen, dann reden wir auch von dem Gott, der richtet. Das haben wir eben im Glaubensbekenntnis auch bezeugt. Der da kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Und man ist sehr schnell dabei, vom liebenden Gott zu sprechen. Und dafür steht er ja auch und er muss ja auch lieben, weil er das Vergeben ist sein Geschäft. Und das haben die Korinther auch verinnerlicht und gedacht, Gott ist ja der, der alles, was wir tun, sanktioniert. Wir müssen uns an nichts mehr halten, sondern wir leben ja von der Vergebung Gottes und das reicht dann aus. Dietrich Bonhoeffer würde dazu sagen, das ist billige Gnade. Und deshalb macht hier Paulus den Korinthern deutlich, so einfach dürft ihr euch das nicht machen. Ja, ihr seid geliebt, ihr seid teuer erkauft. Und deshalb ringt er so um die Korinther. Aber es ist eben kein Automatismus, wo man sagt, du kannst dich verhalten, wie du willst. Am Ende sagt Gott, okay, komm rein. Und wenn wir taufen, auch in unserer Kirche, dann ist die Taufe nicht einfach die Handlung, die dann alles besiegelt und dann kann das Leben gehen, wie man will. und man kommt sofort bei Gott an. Es ist alles egal, was man tut oder nicht tut, sondern wir haben gehört, Taufe und Glaube gehören zusammen. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Auch dieses Wort ernst zu nehmen, nicht um uns zu erschrecken, sondern um uns aufzurütteln, dass wir nicht in einen Schlaf verfallen, der so tut, es ist alles egal, was ihr tut. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber es dient nicht alles zum Weiterkommen. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er sich für uns verspotteln, geißeln und sogar ans Kreuz schlagen lässt. Er gibt alles, damit wir frei werden können. Lasst euch doch nicht wieder binden, darum ringt der Apostel. Und er warnt davor, mit dieser Liebe einfach zu spielen als Selbstverständlichkeit. Jesus reißt uns heraus aus Schuld und Verlorenheit und er kauft uns. Das heißt, wir gehören uns nicht mehr selber. Wir gehören zu Christus. So sehr, dass wir als einzelne Christen Teil am Leibe Christi sind. Und das führt der Apostel dann in Kapitel 12 noch ausführlicher aus. Nun geht es nicht darum, dass wir über die Korinther herziehen. Wir sollen selber auf uns schauen und fragen, was hat das denn uns zu sagen? Wie gestalten wir unser Leben und unseren Alltag? Wird durch das, was wir tun, das neue Leben, das Gott uns schenkt, sichtbar und erlebbar? Oder sagt man, naja, die leben auch nicht anders als wir? Der zweite Gedanke, lebe als Gottgeliebte bzw. als Gottgeliebter. Ich habe es eben gesagt bei diesem Namen Hannah, die Geliebte oder die Begnadete, die Aufgerichtete, dass etwas deutlich wird von der Gnade in unserer Haltung, in unserem Leben. Euer Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das sagt Paulus, das ist ja wahnsinnig steil. In uns wohnt Gott. Er hat uns von der Schuld und von der Sünde befreit. Von uns soll etwas ausgehen, etwas anderes als das, was die Welt zu bieten hat. Und das ganz praktisch. Indem wir uns der Wahrheit und dem Recht verpflichtet wissen, werden wir uns nicht dem Unrecht zur Verfügung stellen. Das ist gar nicht immer so einfach. Wenn man dann vor so einer Lohnsteuerjahresausgleich sitzt und denkt, wenn ich jetzt ehrlich bin, kann ich das so nicht reinschreiben, aber der Nachbar macht's. Der Ehrliche ist der Dumme. Will ich denn dumm sein? Frage, wie gehe ich damit um? Oder nichts soll uns wieder binden dürfen, nachdem Christus uns frei gemacht hat, auch nicht das Geld. Und wie stark kann doch Geld binden? Kann uns Geld so stark binden, dass man nicht mehr fröhlich wird, weil man immer damit beschäftigt ist, wie lege ich es richtig an, damit es nicht kaputt geht? Ich werde an dieser Stelle immer erinnert an Herr der Ringe, an den Gollum, der dann von diesem Ring spricht, mein Schatz. Und wie alle anderen drumherum von diesem Ring völlig fasziniert sind, und selbst der ihn dann vernichten soll, kaum dazu fähig ist, loszulassen, dass dieser Ring der Macht weg ist. Manchmal erinnern mich manche Menschen auch daran, dass sie das Geld nicht loswerden. Sie können natürlich jetzt sagen, jetzt spricht der Pfarrer, der will nachher von der Spende reden. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht, dass man spendet, weil irgendeiner etwas sagt, sondern weil man sagt, ich gebe etwas von dem, was ich habe, an Überfluss anderen weiter. Ich lasse los, Geld soll mich nicht gefangen nehmen. Und das sagt Paulus. Merken das die Menschen um uns herum, dass uns das Geld nicht gefangen nimmt? Auch im Umgang mit Lebensmitteln zeigt sich die Haltung einer echten Freiheit. Lebensmittel sollen nicht zur Lebensmitte werden. Wir haben vor zwei Wochen einen Erntebittgottesdienst gefeiert. Und wir nehmen wahr, dass die Herausforderungen in der Landwirtschaft immens groß sind, immer billiger viel zu produzieren, weil der Preis ja nicht steigen darf. Und dann muss man sich immer wieder klar machen, einer wird die Kosten zahlen und vielleicht sind es ja wir, wenn die Landwirtschaft dazu getrieben wird, immer mehr herauszuholen und dann letzten Endes Raubbau an der Schöpfung zu treiben. Und nicht zuletzt unser Umgang mit unseren Nachbarn, mit den Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Darin wird etwas deutlich von der Liebe Gottes oder eben nicht. Merken das die Menschen um uns herum, dass wir Christen sind und dass wir selber geliebt sind und andere lieben? Der letzte Gedanke, der dritte, die Hoffnung, die uns trägt. Die Beschäftigung mit diesem Wort ist nicht einfach. Man kommt nicht ungeschoren raus. Ich merke, wie Gott den Finger auch in die wunden Stellen meines Lebens legt und sagt, was ist da und was ist da und wo wird dort die Liebe Gottes und die Befreiung deutlich? Wo lebst du da dein Christsein ehrlich in dieser Welt? Er ermahnt uns heute, denkt an die Folgen. Diese Ermahnung führt immer wieder in die Hände Gottes, führt immer wieder auch zurück zur Taufe, führt immer wieder dahin zurück, wo Gott sagt, ich liebe dich, ja, ich sage ja zu dir, dass ich mich immer wieder flüchten darf in Gottes Hände, wenn Schuld und Sünde in meinem Leben deutlich wird. In und durch unser Leben soll Christus verherrlicht werden und es tut es auch, indem wir zu ihm kommen und ehrlich werden und ihm unsere Schuld nennen. Das ist kein griesgrämiges Leben mit dem Eindruck, dass alles, was Spaß macht, den Christen verboten ist. Vielmehr dürfen wir die Freiheit leben. Aber es ist halt so bei uns Menschen, manchmal so wie im Garten Eden auch schon. Gott gibt einen ganzen Garten mit vielen, vielen Bäumen und Sträuchern und Früchten. Und worauf konzentriert sich der Mensch? Auf einen Baum, der Frucht, der Gutes und Böses unterscheiden lässt. Konzentration auf das, was Gott verbietet. Und gar nicht wahrnimmt, welchen Reichtum Gott in das Leben hineinlegt. Möge Gott uns diesen Blick neu schenken. Zu sehen, was ist das für ein Reichtum, frei zu sein und als Kinder Gottes in dieser Welt leben zu dürfen. Gott schenke uns diesen Blick des Reichtums. Er schenke uns, dass das, was der Hanna zugesagt ist, auch uns zugesagt wird. Du Begnadigter. Und dann als ein Aufgerichteter, als eine Aufgerichtete in diese Welt zu gehen und zu leben, was wir sind. Frei von Schuld und Sünde und eine Hoffnung haben in uns, die weitergeht als das Grab, als das Kreuz überm Grab. Eine Hoffnung auf die Ewigkeit, die schon jetzt unser Leben prägen darf. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen, Herr, ich komme zu dir. Lassen Sie uns miteinander beten. Ewiger Gott, Wasserfluten haben uns heimgesucht, Ortschaften in unserem Land zerstört und in benachbarten Ländern. Menschen die Lebensgrundlage geraubt, Menschen, Tiere und Pflanzen das Leben genommen, immer noch erschüttert stehen wir da und bringen vor dich unsere Klage, unsere Verstörung und unsere Gedanken an die Opfer. Weil du der Herr bist, auch über die Schöpfung, kommen wir zu dir und bitten dich, sende uns deine Friedenstaube der Hoffnungsbotin, die Zeichen deines Regenbogens am Himmel als Zeichen deines Bundes mit allem Leben, dass du die Erde nicht verfluchen willst und die um der Menschen willen. Du versprichst, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wasserfluten haben uns heimgesucht, in anderen Weltgegenden wüten Hitzestürme. Vor dir fragen wir uns, was das alles bedeutet. Hilf uns nicht nur, die Ursachen zu betrachten, die die Klimaforscher uns zu Recht erklären. Hilf uns auch, die Ursachen anzuschauen, die in der mangelnden Beziehung zu dir begründet liegen. Lass uns Buße tun für uns und unser Volk. Lass uns unser Leben ändern, wo wir die Erde nicht bewahren, sondern ausbeuten und nur für unsere Zwecke einsetzen. Wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dem lebendigen Gott, der uns lieb hat. Hilf uns, dass diese Liebe in unserem Leben sich widerspiegelt. Danke, dass du auch Hannah begleitest auf ihrem Weg. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Ich habe noch einige Informationen weiterzugeben. Zunächst mal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die beim Gottesdienst mitgewirkt haben, die Frau Pusig-Kesselhut an der Orgel, aber auch vielen Dank für den musikalischen Beitrag heute Morgen auch zur Taufe. Und an dieser Stelle auch immer das Dankeschön an die Technik. Es ist uns schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden, dass dieser Gottesdienst ins Netz übertragen wird. Vielen Dank für euren Einsatz. Und natürlich auch die des Mesners, gell? Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen für die Kollekte vom vergangenen Sonntag. Sie betrug 156,76 Euro, war für die eigene Gemeinde bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist laut Beschluss des Oberkirchenrats für die Diakonie bestimmt. Hierzu ergeht folgender Aufruf: Diakonie folgt dem biblischen Auftrag, für Gerechtigkeit einzutreten. Die Gerechtigkeit aller Menschen, soziale Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit und Selbstbestimmung sind Grundvoraussetzung unserer freiheitlichen Norm. Mit Ihrem Opfer fördern Sie konkrete Projekte der Diakonie. Menschen werden darin unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen, Armut und soziale Ausgrenzung zu überwinden und sich für die Gleichberechtigung aller Menschen einzusetzen. Jede und jeder gehört dazu. Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus erteilt die Diakonie mit ihrer Arbeit eine klare Absage. Der Gesetzeslehrer fragt Jesus: Wer ist denn mein Nächster? In Lukas 10, Vers 29, Gott segne Geber und Gaben. Frank Ottfried Juli, unser Landesbischof. Vielleicht ist dazu einfach auch noch der Hinweis: Bei der vergangenen Bezirkssynode am Freitag war auch das Thema Diakonie dran. Und wir haben auch nochmal gestaunt, welche Bereiche ja auch zur Diakonie gehören, bis zur Suchtbegleitung und viele andere Bereiche. Wir wollen das auch in unserem Gemeindebrief immer wieder mal mit einbringen, dass man die Breite sieht und auch sieht, wo kann man sich denn hinwenden, wenn man Hilfe braucht. Ich lade ganz herzlich ein zum nächsten Sonntag, Gottesdienst um 10.15 Uhr hier in Schopfloch. Am 28. Juli findet in unserer Gemeinde eine Sitzung des Kirchengemeinderats statt. Wir bitten dich, Heiliger Geist, um deine Gegenwart. Hilf allen, die unsere Kirche Verantwortung tragen. Amen. Und vielen Dank, wenn Sie auch diese Kirchengemeinderatssitzung mit begleiten. Ich habe noch ein paar Schriften hier. Zunächst einmal, es gibt wieder Konzerte. Das ist ja auch was Schönes mit Martin Pepper, Jennifer Pepper und Do Amaral. Oh, ja. Am 26. September in der Christuskirche in Mitteltal. Oder wenn Sie überhaupt wissen wollen, was geschieht so, Freudenstadt und Alpirsbach, Juli bis September, da sind Konzerte drin. Man schätzt es wieder neu, wenn so etwas stattfinden kann. Dann habe ich noch hier eine Broschüre, Kirchensteuern, Steuer wirkt. Auch das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Nicht alles. Es gibt manches, wo man sagt, Mensch, wo da die Gelder alle hinfließen, will ich das mit unterstützen. Aber an dieser Stelle wird auch deutlich, wo Gelder hingehen. Und wir unterstützen an vielen Stellen hier auch durch kirchliche Mittel Dinge, die wir von Herzen unterstreichen und unterstützen wollen. Also hier diese Broschüre Kirchensteuer wirkt. Und dann habe ich noch etwas bekommen in dieser Woche, das mich nachdenklich gemacht hat, weil ich habe es vorher auch in der Predigt gesagt, vieles von dem, was uns nahe kommt, ist das, was uns nahe ist. Die Flutkatastrophe in ihrer Herausforderung, die kommt uns nahe und zu Recht nahe. Aber ich möchte Sie ermutigen, auch als Gemeinde nicht zu vergessen, dass unsere Welt mehr ist als nur Deutschland. Wir haben Missionare, die wir unterstützen, auch zum Beispiel in Kolumbien, wo wir in einer ganz anderen Situation sind, wo wir die Herausforderung ganz anders wahrnehmen, auch in der Covid-Zeit, wo Menschen Hunger gelitten haben, weil sie das tägliche Geld nicht bekommen haben, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und auch hier die größte Katastrophe ist das Vergessen, was hier steht. Und hier auch zum Beispiel die Heuschrecken in Ostafrika. Wir leben in einer Welt, die eben vielfältiger ist und das, was wir tun, auch Konsequenzen hat für das, was andere erleben. Und wir als Christen dürfen auch dafür im Gebet einstehen. Wir lösen die Probleme nicht einfach, aber wir können einstehen und wir können dort finanziell unterstützen, wo wir Möglichkeiten haben. Vielen Dank dafür. Und nun wollen wir aufstehen und miteinander die Gnade singen unter der Nummer 895. Und
mit uns allen, sei mit uns allen.
wünschen der Tauffamilie noch einen schönen Tag. Es ist auch wieder schön, als Familie zusammen zu sein. Auch das ist ein Geschenk. Und wir dürfen in diese Woche gehen mit der Zusage Gottes, er geht mit in unseren Alltag. Wir dürfen uns unter seinen Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden.